Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal von hier vorn. Ihr seid heute alle total geblendet von meiner Schönheit, vor allem die Seite hier, das finde ich toll. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, nochmal ein paar Worte zu mir. Elke Vogel, mein Name. Ich wohne mit meinem Mann und unseren beiden Jungs seit knapp 4 Jahren jetzt in Lengefeld, also quasi gleich um die Ecke, und toure hier im Großraum Marienberg, Olbernhau, Pockau bis nach Seifenhoch in den landeskirchlichen Gemeinschaften rum. Das ist so der reguläre Dienst. Und ab und zu darf ich auch mal was Besonderes machen, wie heute hier. Da freue ich mich besonders. Wenn ihr noch mehr Fragen zu meiner Person habt, dürft ihr mich hinterher gern fragen. Eure Gemeindeleitung stellt mich immer wieder vor Herausforderungen. Josef und liebevolle Beziehungen. Ich habe da bewusst mal ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Josef, das ist ja nur erstmal für Menschen, die fromm erzogen und aufgewachsen sind, vielleicht eher so ein Name, wo man sagt, oh, echt jetzt? Habe ich doch schon 100 Mal gehört. Kenne ich in- und auswendig. Wenn dir das so geht, dann möchte ich dir mal ans Herz legen, lies doch die Josef-Geschichte einfach mal im Ganzen durch. Das geht nicht in 5 Minuten in der Bibel. Da würde es Sinn machen, so bei 1. Mose 37 anzufangen. Dann müsste man also mindestens bis Kapitel 45 lesen. Das zieht sich nämlich ganz schön hin und wird zum Teil sehr ausführlich erzählt, was der Josef so erlebt hat. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal so am Stück gelesen hatte, da bin ich über manches gestolpert, wo ich dachte, oh, das kenne ich aus der Kinderstunde so noch nie. Also, wenn du denkst, das hat mir nicht mehr viel zu sagen, lies doch einfach mal 1. Mose 37 bis 45, mehr geht immer. Josef ist eine hochspannende Geschichte. Ein hochspannender Lebenslauf, auf den wir in den kommenden Wochen mal ein Stück schauen wollen. Heute im Teil 1 soll es vor allem um die Familie von Josef gehen. We are family, wir sind Familie, das ist so ein Slogan, so ein Schlagwort, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das klingt so ein bisschen nach heile Welt immer, ne? We are family, wir sind ganz toll und wunderbar. Wir wollen mal in Josefs Familiengeschichte auch ein Stück reingucken. Josefs Vorfahren, das sind die sogenannten Erzväter. Also die, mit denen es im Volk Israel losging, Abraham, Isaak, Jakob. Jakob ist Josefs Vater. Der kommt also direkt aus dieser urstwichtigen Linie, aus der das Volk Israel mal entstanden ist. Das ist ein Erbe. Das Erbe der Vorfahren. Weiß nicht, wie deine Vorfahren so aussehen. Ob du die überhaupt kennst oder vielleicht nie kennengelernt hast, was du über sie gehört hast, was du mit ihnen erlebt hast. Das Erbe der Vorfahren kann was Spannendes sein. Das geht schon mit der Genetik los. Was hast du mitgekriegt von deinen Eltern, von deinen Großeltern? Ich habe es schon erwähnt, wir haben 2 Jungs, die sind 9 und 6 Jahre alt. Und da gibt es so Charakterzüge, da weiß ich ganz genau, wo die herkommen. Manchmal kann ich mir jetzt gut vorstellen, wie meine Eltern sich gefühlt haben müssen. Unser Großer ist genauso eine Quasselstrippe, wie ich es schon immer gewesen bin. Es kann anstrengend sein. Aber es gibt auch so Charakterzüge, da sagen wir beide, mein Mann und ich, das kann er nie von uns haben. Unser Jüngster, der war schon immer ein totaler Draufgänger. ist er bis heute. Und stur, sehr temperamentvoll. Wir haben ihn total lieb, ne? Aber da sagen wir, das kann nicht von uns kommen, das muss die Großelterngeneration sein. Das Erbe der Vorfahren. Wenn man diese Namen hört, Abraham, Isaak, Jakob, da denkt man, das muss ja eigentlich gutes Genmaterial sein, das muss eine gute Geschichte sein, aus der die herauskommen, oder? Da stehen doch alle Vorzeichen auf Plus. Wenn du das so hörst, vielleicht denkst du, oh ja, das hätte ich auch gern. Zu Vorzeichen auf Plus hätte ich auch gern gehabt. Kann man ja nichts dran machen. Bei Josef sah das, wenn man mal genauer hinguckt, ganz anders aus. Das ist die nächste Leseempfehlung, wenn es euch interessiert. Lest doch mal in die Kapitel vor Josef rein. Dann wird es noch länger. Kann man viel früher anfangen, schon im 1. Mose, die Vätergeschichten. Ja, Gott ist mit denen einen genialen Weg gegangen. Aber was diese Menschen alles verzapft haben und was die alles durchgemacht haben, das wäre Stoff für eine richtig gute Seifenoper. Da gibt es Dinge, wo keiner was dafür kann, außer vielleicht tatsächlich Gott selber. Und dann gibt es aber auch so richtig menschliche Fehler. Wir wollen bloß mal ein paar Dinge angucken, die in diesen Generationen vor Josef so vorgekommen sind. Das Erste, was sich wie ein roter Faden durchzieht, ist tatsächlich die Unfruchtbarkeit. Das ist kein menschlicher Fehler. Manche würden es vielleicht ein hartes Schicksal nennen, manche eine Prüfung Gottes, eine harte Führung Gottes. Vielleicht ist es auch bei jeder anders gewesen, aber es zieht sich durch. Die berühmteste, von der wir das vielleicht wissen, ist die Sarah, die Frau vom Abraham, die viele, 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 viele Jahre auf ein eigenes Kind warten musste, Jahrzehnte. Das ist die bekannteste Geschichte in dieser Richtung und vielleicht auch die härteste. Von Rebekka, der nächsten Generation, die Frau Isaaks, ist uns das auch überliefert. Da wird es bloß mal so ganz kurz nebenbei erwähnt, dass es da auch gedauert hat, dass sie zunächst unfruchtbar war und dann Isaak für sie gebetet hat und vor Gott für sie eingetreten ist und sie dann endlich Kinder bekommen durfte. Und am nächsten an Josef dran ist die Rahel, die Mutter von Josef. Die zweite Frau von Jakob, die er eigentlich haben wollte. Die er wirklich geliebt hat. Ich mache euch Mut, lest da mal rein. 1. Mose 29 wäre das in dem Fall ganz konkret. Jakob hat eine Frau geheiratet, unwissentlich, die er nie haben wollte. Die Schwester von der Rahel, die Lea. Und die hat er natürlich nie geliebt. Und das hat er sich spüren lassen. 7 Jahre später, nach 7 Jahren Arbeit für die nächste Frau, durfte er auch die Rahel noch heiraten. Und die Rahel hat er geliebt. Und weil Gott gesehen hat, dass Jakob seine Frauen so unterschiedlich behandelt, hat er der Lea Kinder geschenkt und der Rahel nicht. Es wäre wirklich Stoff für eine Seifenoper. Irgendwann, nach vielen Jahren, durfte auch die Rahel endlich eigene Kinder bekommen. Erst den Josef und dann den Benjamin, bei dessen Geburt sie dann gestorben ist. Ein hartes, ein schwieriges Thema, was sich durch diese gesamte Familiengeschichte durchzieht. Und dann kommen eben so ganz menschliche Fehler dazu, die nicht wirklich von liebevollen Beziehungen zeugen. Lüge, Täuschung und Betrug. Abraham hat seine eigene Frau mehrmals als seine Schwester ausgegeben. Und da ist nur Mist dabei rausgekommen. Menschliche Fehler aus Angst vor den Folgen, die es haben könnte, wenn die Leute wissen, dass sie seine Frau ist. Ganz menschlich, ganz verständlich und doch ganz großer Unfug. Jakob täuscht seinen Vater Isaak und betrügt seinen Zwillingsbruder Esau um das Erbe und um den Segen. Das sind Gemeinheiten, so richtig vorsätzlich. Ne? Das sind nicht mal so kleine Ausrutscher. Huch, das ist mir rausgerutscht, wollte ich nicht. Sondern da ist ganz viel Bosheit im Spiel, ganz viel Neid, ganz viel nicht gönnen wollen. Und dann direkt in Josefs Familie, Josefs Halbbrüder täuschen seinem Vater seinen Tod vor. Und bringen ihn damit dazu, jahrzehntelang um einen Sohn zu trauern, der noch am Leben ist. Liebevolle Beziehungen. Das nächste, was hier und da schon mit angeklungen ist, Geschwister, Feindschaft. Wer von euch hat Geschwister? Die meisten. Ich habe 4 Brüder. Wir haben uns nie gestritten. Natürlich gehört Streit dazu. Die Abwesenheit von Streit ist kein Zeichen für eine liebevolle Beziehung, würde ich mal behaupten. Aber die Frage ist, ist man bereit, sich hinterher zu versöhnen? Oder streitet man sich nur noch? Oder hat man sich vielleicht überhaupt nichts mehr zu sagen? In der Familiengeschichte von Josef war eher letzteres der Fall. Jakob und Esau, die Zwillingsbrüder, die waren über viele Jahre komplett verfeindet. Sind komplett eigene Wege gegangen und vor der erneuten Begegnung hat Jakob sich eine Riesenplatte gemacht, wie er seinem Bruder begegnen kann, ohne dass der ihn gleich umbringt. Sondern dass es eine Chance zur Vergebung und zur Versöhnung gibt. So tiefe Gräben waren da, mitten in der Familie. Die Rivalität zwischen Lea und Rahel, zwischen den beiden Schwestern, die mit dem gleichen Mann verheiratet waren, habe ich schon angesprochen. Lea, die Ältere, war nicht so hübsch. Rahel war die Hübschere. Deswegen war Lea die, die nicht geliebt war von ihrem Mann. Rahel war geliebt. Lea wiederum hat Kinder gekriegt. Rahel dafür nicht. Da gab es nur ein Gegeneinander. Ein Neidischsein aufeinander. Ein sich nichts gegenseitig gönnen. Viele Worte von den beiden sind uns nicht überliefert, aber vielleicht kann man sich's vorstellen. Wenn, dann werden es nicht so liebevolle Worte gewesen sein. Da gab es einen Kampf um die Liebe des Ehemanns. Wie furchtbar ist das denn? Und natürlich aus dieser Folge heraus auch unter den Söhnen Jakobs, wo viel Halbbrüderschaft dabei war, und wo auch mehr Rivalität da war als in Miteinander. Wir versuchen das unseren Jungs immer ein bisschen beizubringen, ne? Zu sagen, seid froh, dass ihr euch habt. Ihr müsst zusammenhalten. Geschwister müssen zusammenhalten und nicht gegeneinander. Wir haben auch manchmal so Phasen, wo man den Eindruck hat, wenn die gemeinsam in einem Raum sind, explodiert es sofort. Kennt ihr nicht, ne? Bei uns ist das manchmal so. Und es ist anstrengend. Aber die kriegen sich hinterher in der Regel wieder ein. Manchmal schneller, manchmal nie ganz so schnell. Aber hier gab es Feindschaft. Hier gab es Hass. Und ganz zum Schluss noch ein was sich durchzieht durch diese Familiengeschichte, ist der Kampf um Gottes Segen. Klingt komisch, ne? Damals war das noch so, dass Gottes Segen vom Vater auf den erstgeborenen Sohn formal weitergegeben wurde. Und da hing viel dran, auch Erbschaft hing da dran. Aber eben auch, ja, dieses Gesegnetsein, die Linie, mit der Gott weitermacht mit seinem Volk. Das ging bei Abraham und Lot schon los, der Neffe von Abraham. Da ging es darum, wer kriegt das bessere Land, wer wird von Gott mehr gesegnet. Bei Ismael und Isaak geht es weiter, wieder so ein paar von Halbbrüdern. Ismael, der menschliche Versuch, Gottes Plan weiterzubringen. Isaak, dann der Sohn der Verheißung. Natürlich gab es da Zoff. Wer ist nun der, mit dem Gott weiter seine Geschichte schreibt? Interessanterweise in der Bibel ist uns belegt, dass Gott mit beiden seine Geschichte weitergeschrieben hat. Auch wenn uns die von Isaak wahrscheinlich deutlich bekannter ist. Auch Ismael hat 12 Stämme begründet. Genau wie Jakob später. Bei Esau und Jakob ist es vielleicht am bekanntesten, der Betrug um den Segen und um das Erbe. Esau ist eigentlich der Erstgeborene, Jakob erschleicht sich das. Und das Verrückte ist, Gott schreibt tatsächlich mit dieser Geschichte weiter. Jakob hat den Segen eigentlich nicht verdient gehabt, war nicht der rechtmäßige Erbe. Und trotzdem macht Gott das mit und schreibt mit Jakob seine Geschichte weiter. Da merken wir schon, wie groß Gottes Herz ist und wie grenzenlos seine Möglichkeiten. Was für ein Erbe, dass der Josef da mitkriegt. Was für ein Hin und Her, was für ein Gegeneinander. We are family, liebevolle Beziehungen, davon ist ja zum Teil wirklich wenig zu sehen. Du kennst dein Erbe, vielleicht besser, vielleicht nicht so gut, aber besser als ich es kenne, auf jeden Fall. Du weißt, was es da vielleicht an Altlasten gibt, aus vergangenen Generationen. Die Geschichte von Josef zeigt uns, dass wir uns darauf nicht festnageln lassen müssen. Dass es kein Schicksal ist, aus dem wir nicht rauskommen, sondern dass Gott trotzdem mit uns Geschichte schreiben kann und will. Das muss nicht immer sofort und ganz toll losgehen, aber so nach und nach. Jetzt kommen wir zu Josef selber. Josefs erste 17 Jahre wollen wir uns heute anschauen. Die sind uns jetzt nicht so ausführlich berichtet, eher so gegen Ende dann. Was passiert ist, als er 17 war? Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Das ist besagtes Kapitel 1. Mose 37. Ich hoffe, die Technik funktioniert.
Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen:
Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe.
Da sprachen seine Brüder zu ihm:
Willst du unser König werden und über uns herrschen?
Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach:
Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir.
Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm:
Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen?
Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef:
Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden.
Er aber sprach:
Hier bin ich.
Und er sprach:
Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh, und sage mir dann, wie sich's verhält.
Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron, und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Felde, der fragte ihn und sprach:
Wen suchst du?
Er antwortete:
Ich suche meine Brüder. Sage mir doch, wo sie hüten.
Der Mann sprach:
Sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten: Lasst uns nach Dothan gehen.
Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, und sprachen untereinander:
Seht, der Träumer kommt daher.
So kommt nun, und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen, und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind.
Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach:
Lasst uns ihn nicht töten.
Und weiter sprach Ruben zu ihnen:
Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn.
Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen, von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Juda zu seinen Brüdern:
Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut.
Und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern. Die brachten ihn nach Ägypten. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach:
Der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin?
Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen: Diesen haben wir gefunden, sieh, ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach:
Es ist meines Sohnes Rock. Ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen.
Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach:
Ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn.
Und sein Vater beweinte ihn. Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharao Kämmerer und Obersten der Leibwache.
We are family. Das ist ein Stoff. Wie gesagt, bei uns gibt es auch oftmals Zoff. Schon als ich klein war, zwischen mir und meinen Brüdern oder unter den Brüdern. Und jetzt bei unseren Kindern. Vielleicht kennt ihr das ja. Aber so ging es bei uns nie zu. Man könnte jetzt sagen, okay, wir hatten auch bessere Startbedingungen. So eine Seifenoper hätte man vielleicht aus unserer Familiengeschichte nicht ganz drehen können, wie das bei den Erzvätern war. Josefs erste 17 Jahre. Patchwork-Familie, würden wir heute sagen. Zwei Frauen, zwei Nebenfrauen, viele Halbgeschwister. War damals vielleicht nicht so unüblich? Heute auch nicht mehr. Ich finde den Gedanken unglaublich tröstlich und großherzig von Gott, dass er mit so einer Familie seine Geschichte schreibt. Die Geschichte seines auserwählten Volkes. Die 12 Stämme Israel, das ist eine Patchwork-Familie. Gott kann auf unseren krummen Wegen gerade schreiben, heißt's. Ich würde ja behaupten, manchmal schreibt Gott selber krumme Wege. Es gibt so wenig geradlinige Geschichten in der Bibel und die hier ist es bestimmt auch nicht. Aber Gott schreibt seine Geschichte mit diesen Menschen. Gott schreibt seine Geschichte mit uns. Egal wie unser Hintergrund ist, egal wie die Familienverhältnisse aussehen, egal ob die Fassade und das, wie es dahinter aussieht, ähnlich sind oder eher nicht. Josef hatte bis auf den Benjamin, den Kleinen, den Nachzügler, nur Halbbrüder. Viele Halbbrüder, 10 Stück, und alle waren älter als er. Er war der Kleine. Wer von euch ist der Kleine oder die Kleine? Das ist auch so ein Schicksal, ne? Ich versuche mir immer noch abzugewöhnen, meinen einzigen jüngeren Bruder als den Kleinen zu bezeichnen. Das steckt so drin. Es ist blöd, ne? Manchmal rutscht es noch raus. Josef war der Kleine und dazu war er noch von den Eltern abgöttisch geliebt, bevorzugt und verwöhnt. Das ist so richtig klassisch, ne? Das verwöhnte Nesthäkchen. Und da kommt eben noch dazu, dass er der erste Sohn der Lieblingsfrau des Vaters war. Schon das auszusprechen ist ganz komisch, ne? Verhältnisse. Chaotisch und mit ganz, ganz vielen menschlichen Fehlern und Makeln behaftet. Der Verwöhnte. Was ist mit den Verwöhnten? Wie wären die? Um mal noch ein paar Klischees zu bedienen. Josef ist total unempathisch gewesen. Der hat es irgendwie nicht nachempfinden können, dass das für seine älteren Brüder wahrscheinlich absolut unangenehm bis richtig gemein ist. Wie er behandelt wird und wie er dann auch ihm gegenüber war. Der hat gepetzt, ne? Das mitgekriegt vorhin. Der hat den Eltern erzählt, was so los ist. Das ist doch unmöglich. Es ist kein Wunder, dass die Prass auf den hatten. Er hat es nicht reflektiert und er ist regelrecht arrogant geworden. Hat diese Träume, die er hatte, rausgeplautzt. Hätte man sich ja denken können, dass es nicht so gut ankommt, wenn er erzählt, ihr werdet euch alle vor mir verneigen. Habe ich geträumt. Wie arrogant muss man sein, ne? Dafür wurde er natürlich von seinen Halbbrüdern beneidet und gehasst. Das wirklich von Hass die Rede. Und von Feindschaft. und von eisigem Schweigen. Die hatten kein gutes Wort mehr für ihn. Die Beziehungen waren im Eimer. Vielleicht kennst du das. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben so Beziehungen, wo du sagst, hoffnungslos. Das ist kaputt. Und ich habe keine Ahnung, wie das jemals wieder zu reparieren sein sollte. Ob in der Familie oder auf Arbeit, in der Schule, in der Gemeinde. Ja, ich erwähne bewusst auch die Gemeinde. Auch da soll es sowas geben. In Josefs Fall geht es bis zu ernsthaften Mordplänen. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Und doch liest man solche Dinge auch immer wieder in den Nachrichten, in der Zeitung. Wo Neid da ist, wo Hass da ist, wo sich Menschen in einer Familie tatsächlich gegenseitig umbringen. Also vielleicht doch nicht nur irgendeine uralte Geschichte und nicht allzu weit hergeholt. Wie ist es mit den liebevollen Beziehungen? Hier muss man ganz schön danach suchen. Vielleicht entwickeln sie sich ja noch, aber hier sieht es gerade nicht so aus. Ich war in einem Mutti-Kind-Kreis, habe da eine Andacht gehalten. Und da ging es um Versöhnung. Haben wir ja nicht nötig, ne? Bei uns ist doch alles in Ordnung. Und ich war da sehr beeindruckt, wirklich sehr beeindruckt von einer jungen, sehr frommen Mutti. Die erzählte ganz offen, wie es bei ihnen zu Hause zugeht. Die hat keine Fassade aufgesetzt, keine Maske aufgesetzt, sondern hat ganz offen und ehrlich gesagt, pass mal auf, mein Mann und ich, wir sind beide absolut aufbrausende Typen und stur. Und sie sagte wirklich, bei uns knallen täglich die Türen. Ich habe ein wenig geschluckt, als sie das so gesagt hat. Und ich fand es stark, dass sie das so offen erzählt hat. Hat mir großen Respekt abgerungen. In so einer großteils frommen Runde zu erzählen, wir knallen uns die Türen vor der Nase zu, jeden Tag. Mein Mann und ich, in einer frommen Ehe. Aber, und das fand ich stark, weil wir wissen, dass das so ist und dass wir uns jeden Tag aneinander versündigen, ist es uns wichtig, vor jeder Mahlzeit, wenn wir zusammensitzen, Tischgebet sprechen, dass wir uns gegenseitig Vergebung zusprechen. Okay. Spannende Methode. Hatte ich so noch nicht gehört, aber fand ich total ehrlich und stark. Wir wissen, wir versündigen uns aneinander, umso wichtiger ist es, dass wir uns versöhnen. Wir müssen nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Eine Beziehung ohne Streit soll es geben, habe ich gehört. Ich habe sogar schon gehört von Ehen, wo es angeblich nie Streit gegeben haben soll. Ich kann mir es schwer vorstellen, ich gebe es zu, soll es aber geben. Aber es ist wohl eher die Ausnahme als die Regel. Streit gehört zu einer lebendigen Beziehung doch eher dazu. Denn es zeigt, dass man sich aneinander reibt. Dass man sich nicht egal ist. Wichtig ist, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn wir verschiedene Meinungen haben? Wenn wir von verschiedenen Standpunkten kommen? Mein Mann und ich, wir mussten das recht früh lernen und durften das recht früh lernen, auch wenn es hier und da immer mal noch ein bisschen hakt. Sind inzwischen, ich muss rechnen, fast 17 Jahre verheiratet. Wir kommen aus sehr, sehr verschiedenen Hintergründen. Sehr verschiedene Elternhäuser. Und haben gemerkt, da gibt es völlig verschiedene Voraussetzungen. Wertesysteme. Dinge, die einfach für den einen normal sind und für den anderen völlig komisch. Warum macht ihr das so? Warum machst du das nicht anders? So wie ich mache, ist doch normal, oder? Und ich denke, das gibt es in fast jeder Beziehung. Egal, ob das in der Familie ist, ob das in der Gemeinde ist, dass man einfach unterschiedliche Vorbedingungen mitbringt. So wie es hier bei Josef und seinen Brüdern war. Das ist in Ordnung. Man kann drüber reden. Man kann sich zusammenrütteln. Ja, da rüttelt's mal. Aber man kommt sich in dem Prozess näher. Das ist das Geniale daran. Und wir werden im Lauf der Geschichte von Josef sehen, dass selbst die tiefsten Gräben und die schlimmsten Sünden, die man sich vorstellen kann, für Gott nicht zu tief sind, nicht zu groß sind. Die Brüder, die Halbbrüder von Josef wollten ihn umbringen. Da war das mit dem in die Sklaverei verkaufen tatsächlich das kleinere Übel. Aber erstmal fragt man sich doch in der Geschichte, wo ist denn hier Gott? Wo ist denn hier der Gott Israels, der seine Geschichte mit diesem Volk schreiben will? Mit dieser Familie ist es ja erstmal, ist ja noch kein Volk, ist eine Familie mit diesem Clan. Vielleicht fragst du dich das in deiner Geschichte auch manchmal, in deinem Leben, wo ist denn Gott? Wo hat denn der in meinem Leben Spuren hinterlassen? Oder ist er einfach irgendwie unsichtbar? Hier in diesem Kapitel, was wir gerade angehört haben, da muss man Gott ein bisschen suchen, tatsächlich. Zwischen den ganzen menschlichen Küngeleien, die es da gibt, muss man Gott suchen, aber man findet ihn bei Josef. Ja, Gott schenkt diese Träume. Auch wenn die in dem Moment, wo Josef sie erzählt, erstmal total deplatziert klingen, sind es tatsächlich prophetische Träume, die Gott dem Josef gibt, vielleicht so zum dran festhalten. Vielleicht hat er sich später in diesen tiefen Tälern, durch die er durch musste, an diesen Träumen festgehalten. Sicherlich hat er sich später daran erinnert. Seine Brüder haben es getan. Gott schenkt Träume. Das gibt es auch heute noch. Dass Gott Träume gibt, Visionen, Bilder, mit denen er zu uns spricht. Gott bewahrt vor Schlimmerem. Die Brüder wollten ihn umbringen. Der Erste, der einhakt, ist Ruben, der Älteste. Der fühlt sich wahrscheinlich verantwortlich. Der sagt, das können wir nicht machen. Ich muss den dem Vater zurückbringen. Der Zweite, der einhakt, und die beiden tauchen später auch nochmal wieder auf, in ähnlicher Rolle. Der Zweite, der einhakt, ist Judah. Die Rolle ist nicht ganz so klar, die er einnimmt. Er sorgt für den Verkauf in die Sklaverei, an diese Karawane, die da vorbeizieht. Aber zumindest spricht auch er sich gegen Brudermord aus. Gott hat mit dem Josef was vor, Gott hat mit dieser Geschichte, mit dieser Familie was vor und deswegen bewahrt er vor Schlimmerem, er führt Regie. So komisch das vielleicht klingt, in dieser verworrenen Geschichte und in diesen dramatischen Schicksalen, die es hier gibt und die es in dieser ganzen Dynastie schon gegeben hat, führt Gott Regie. Und bei dir? Wo ist Gott in deinem Leben? Wo kannst du ihn entdecken? Vielleicht auch in Phasen, wo du eher durch ein Tal durchgehst, wo du eher den Eindruck hast, die Vorzeichen sind negativ. Ich habe keine Ahnung, wie das wieder gut werden soll. Ich möchte dir Mut machen. Find's heraus. Halt die Augen, die Sinne und dein Herz auf für Gottes Wirken in deinem Leben. Bei Josef hat's echt lange gedauert, bis sich das Ganze wirklich ernsthaft zum Guten gewendet hat. Viele Jahre. Das werden wir uns beim nächsten Mal angucken. Aber Gott war immer da. Gott hat gewirkt. Und Gott wusste schon ganz genau, wie er aus diesem menschlichen Kauderwelsch, aus diesem Beziehungsdesaster etwas Gutes machen kann. Gott kennt dein Leben. Gott kennt deine Beziehungen, deinen Hintergrund, aus dem du kommst, deine Situation, in der du jetzt stehst. Und ich will dir zusprechen, Gott ist da auch in deinem Leben. Und er wirkt und er führt Regie, auch wenn du es vielleicht gerade nicht so gut erkennen kannst. An der Stelle möchte ich einen Doppelpunkt setzen. Nächste Woche geht es im Nachbargebäude weiter und wir wollen zusammen beten. Unser großer Gott, himmlischer Vater, wir durchblicken deine Pläne oft nicht. Und vielleicht fühlen wir uns benachteiligt, wegen der Geschichte, für die wir nichts können, der Familiengeschichte oder wegen der Situation, in der wir gerade stehen. Danke, Herr, dass dir kein Chaos, auch kein Hass, keine Feindschaft, kein Zerbruch zu groß ist. Danke, dass du kannst, da wo wir keinen blassen Schimmer haben, wie es weitergehen kann. Danke, Herr, dass dein Wort uns so ganz ehrlich solche kaputten Geschichten erzählt. Und dass du trotzdem mit diesen Menschen, die so fehlerhaft sind, deine Geschichte geschrieben hast. Danke, dass es bei dir nicht darum geht, wer Schuld hat, sondern dass es um deinen guten Plan geht. Herr, wir bitten dich, dass wir in unserem Leben dein Handeln entdecken können, dass wir in unseren Beziehungen damit rechnen können, dass du wirkst, egal wie es gerade aussieht. Danke, dass du auch der Herr über unsere Familie und über unsere Beziehungen bist. Amen.